Puls.
Der Winter naht.
Organisch oder anorganisch?
Ich bin die Gefahr.
Vielleicht passiert all das aus einem Grund.
Keine Scherze, keine Spötteleien.
Sie fangen an, die richtigen Fragen zu stellen.
Nichts ist jemals vorbei.
Skip Intro. Der Serienpodcast mit Vanessa Schneider.
Servus zu einer neuen Folge von Skip Intro. Und ich muss euch mitnehmen in das dunkle Internet. Es gibt da einen Ort im Netz, in dem alles möglich ist und der auch nicht ganz ungefährlich ist, nämlich das Darknet. Da fragt euch keiner nach dem Ausweis. Ein Schüler, der hat vor ein paar Jahren da mal ein riesen Drogengeschäft hochgezogen unter dem Namen Shiny Flakes. Der sogenannte Kinderzimmer-Dealer aus Sachsen hat dann auch überall Schlagzeilen gemacht. Und von dieser Story hat sich die deutsche Serie How to Sell Drugs Online Fast inspirieren lassen. Und wie die entstanden ist, darum geht es in dieser Folge von Skip Intro. Ich bin ja immer besonders gespannt auf Serien aus Deutschland, weil ich immer irgendwie hoffe, dass die international voll gut ankommen. Als wäre ich so Fan der deutschen Seriennationalmannschaft. Ist das bei euch auch so oder sind euch deutsche Serien eher egal oder ihr seid total skeptisch, weil ihr die eh wahrscheinlich schlecht findet? Schreibt's mir doch unter podcast@deinpuls.de oder via WhatsApp unter der 0173 644 3410. Gerne auch als Sprachnachricht. Matthias Mohrmann nimmt uns heute mit hinter die Kulissen seiner Serie How to Sell Drugs Online Fast. Er war zusammen mit Philipp Käsbohrer Showrunner und hat How to Sell Drugs auch in der gemeinsamen Produktionsfirma Bild und Tonfabrik in Köln produziert. Und da habe ich ihn auch am Telefon gesprochen. Also wundert euch nicht, wenn die Tonqualität ein bisschen glitchy ist. Hallo Matthias, schön, dass es geklappt hat.
Hallo, hi.
Was heißt es eigentlich für dich, Showrunner zu sein?
Ja, Showrunner ist so eine Instanz, die wirklich vom ersten Moment bis zum letzten Moment dabei ist. Und gerade bei so einer Serie, die über 6 Folgen hinweggeht, eine ziemlich umfangreiche Postproduktion hat und natürlich vor dem Dreh auch ein sehr aufwendiges Development. Das heißt, man geht durch alle Instanzen einmal durch und muss dann im Prinzip wirklich die Fäden in der Hand halten. Und Philipp und ich sind diese Arbeit seit vielen, vielen Jahren zusammen gewohnt. Und sei es im Prinzip bei allen möglichen Produktionen seit Anbeginn der BTF, Neo Magazin und so weiter, kennen wir so diese Rolle und haben da eben eine ähnliche Arbeitsstruktur wie halt eben jetzt da in der Netflix-Welt. Und wir haben ja mit Lars Montag und Arne, mit 2 super Regisseuren zusammengearbeitet und wir waren natürlich bei dieser Produktion die ganze Zeit in einem wahnsinnigen Zeitstress. Deswegen sprangen wir sozusagen nur so durch die Gegend und genau. haben die ganzen Probleme und Feuer ausgemacht und neue Sachen entwickelt. Und
klingt sehr anstrengend auf jeden Fall.
Ja, wir sagen auch immer, wir sind 3 Jahre gealtert in diesem ganzen Wahnsinn, aber das kennen wir von anderen Projekten.
How to Sell Drugs ist ja die erste fiktionale Serie aus eurem Hause, Bild und Tonfabrik. Aber Erfahrung habt ihr ja schon in Kurzform gesammelt, zum Beispiel auch beim Neo Magazin Royal mit so Sketchen und so weiter. Was war trotzdem anders diesmal oder eine spezielle Herausforderung bei der Serie?
Also wie du schon sagst, ist das Genre uns erstmal nicht fremd. Ne? Also ich sag mal, unser Herz schlägt schon immer auch für die Fiktion. Und es war eine Frage der Zeit, wann wir mal unseren ersten Pitch mal so richtig erfolgreich landen. Und haben eben in den letzten Jahren viele Entwicklungen angeschoben und viele Projekte auch pilotiert und so weiter. Und ja, und in diesem Fall war eben die Herausforderung natürlich mit so einem großen internationalen amerikanischen TV-Netzwerk zusammenzuarbeiten, sich anzunähern, die Arbeitsweisen zu lernen und natürlich eben eine Geschichte zu bauen, die eben Fokus auf die Figuren hat und weniger eben auf den Plot und den Füllerteil und da auch die Arbeitsweise so ein bisschen zu verändern und das Ganze halt dann eben über 6 Folgen hinweg zu konstruieren. Das war halt eben zum ersten Mal im Prinzip die gebündelte Form von diesen ganzen Dingen, die wir halt eben im Kleinen schon vorher ausprobiert haben. Und wir sind natürlich aber trotzdem auch unserer Genre-Springerei-Freude irgendwie treu geblieben und haben irgendwie alles Mögliche an Elementen reingebaut und lieben es natürlich, diese ganzen verschiedenen Erzählhaltungen, Formen und so weiter einzusetzen.
Ja, also ich finde, man sieht eure Handschrift in der Serie auf jeden Fall sehr deutlich. So, und bevor ich jetzt noch tiefer in die Serie abtauche, stelle ich euch How to Sell Drugs Online Fast erstmal ganz kurz vor. Wäre Walter White ein Teenager, seine Breaking Bad-Geschichte ginge wahrscheinlich in etwa so.
Das hier ist Rinsen in Deutschland. 28.734 Einwohner, davon 19.700 Menschen mit einem Internetzugang. Der häufigste Suchbegriff bei Google ist Google. Die häufigsten Suchbegriffe bei YouPorn sind Deutsch, German und Sex. Ich glaube, damit ist so ziemlich alles über diese Stadt gesagt.
Das ist Moritz Zimmermann. Er ist 17 Jahre alt, eher awkward und er träumt davon, nach dem Abi in den USA zu studieren und danach richtig viel Kohle zu machen. Hauptsache raus aus Rinseln. Mit seinem besten Freund Lenny hat Moritz einen Online-Gaming-Shop entwickelt. Moritz ist ein Computer-Nerd, genau wie Lenny, der wegen seiner schweren Krankheit im Rollstuhl sitzt. Alles ist gut, bis Moritz' Freundin Lisa von ihrem Highschool-Jahr aus den USA zurückkommt. Und das ganze geordnete Leben von Lenny und Moritz steht auf einmal Kopf. Kaum gelandet, stellt Lisa Moritz nämlich aufs Abstellgleis. Wegen Dan.
Daniel Riffert, nennt sich aber Dan. 18 Jahre alt. Ach, ist ab April schon oberkörperfrei unterwegs. Vollidiot. Der Vater war mal für 2 Sekunden Nationalspieler. Die Mutter ist im Vorstand der Sparkasse Rinseln. Richtiges Rich Kid.
Weil Dan die ganze Schule mit Partydrogen versorgt und Moritz seiner Ex-Freundin imponieren will, besorgt Moritz sich den gesamten Drogenvorrat vom Rinselner Drogenhändler. Und ehe er sich versieht, ist er auf dem besten Weg, zum Walter White des Internets zu werden. Firmensitz, Kinderzimmer. Moritz und Lenny sind zwar völlig verpeilt, aber trotzdem schlau genug, keinen Verdacht auf sich zu ziehen. Für die beiden sind die Drogen halt irgendwas, womit man Geld verdienen kann. Auch Moritz' Vater, ein alleinerziehender Polizist, ahnt nicht, was da in seinen eigenen 4 Wänden los ist. Wie auch, sein Sohn ist ein schüchterner Streber und ein Junge im Rollstuhl, der kann ja gar nichts Kriminelles aushacken. Die perfekte Tarnung hilft den beiden Weirdos zwar, ihre Operation vor den Erwachsenen zu verbergen, aber Lenny und Moritz sind immer noch Teenager und die haben manchmal einfach sehr dumme Ideen.
50.000. Bis zum Abi. Danach gehen wir offline und machen was richtig Geiles.
Deal.
Hinter How to Sell Drugs Online Fast steckt die Kölner Produktionsfirma BTF, die auch das Neo-Magazin Royal mit Jan Böhmermann produzieren. Man merkt an der ungewöhnlichen Machart, dass sie das Netz ganz genau kennen und wissen, wie ihr Publikum tickt. Die Serie ist extrem schnell geschnitten und wie im echten Leben sind die Protagonisten eigentlich permanent online. Ständig fliegen Chatverläufe, Google-Suchen, YouTube-Videos und Code über den Bildschirm. Das ist sehr aufwendig und sehr schön produziert. Wie das Internet ist How to Sell Drugs aber auch auf allen Ebenen total Meta und voller Anspielungen. Moritz erzählt seine eigene Geschichte zum Beispiel wie eine von Netflix vielen True-Crime-Dokus.
Wenn man im Internet im großen Stile Drogen verkauft, sollte man eine Sache auf gar keinen Fall machen. Wildfremden Leuten davon erzählen.
Okay, cut.
Also außer natürlich Netflix ruft an und sagt, sie wollen eine Serie über dein Leben machen. Badam.
Trotzdem ist How to Sell Drugs mehr als eine Aneinanderreihung von übrig gebliebenen Neo-Magazin-Royal-Sketchen. Ganz zufrieden bin ich aber nicht. Die Serie ist nämlich viel zu schnell vorbei und endet so plötzlich und unmotiviert, dass ich nochmal zurückspulen musste, um zu sehen, ob es nicht doch weitergeht. Matthias, basiert bzw. inspiriert ist eure Serie ja von einem wahren Fall, der hat sich vor ein paar Jahren in Sachsen zugetragen. Wie hast du damals von der Geschichte erfahren? Aus der Boulevardzeitung?
Als er noch aktiv war, kam ein E-Mail-Interview über Device Motherboard raus von einer Journalistin, die wir selber persönlich kennen. Und diese Story lag irgendwie bei uns im Firmenalltag, während wir wahrscheinlich irgendwie gerade am Neo-Magazin rumgebastelt haben, auch auf dem Tisch. Und wir waren auf dieser Seite und dachten irgendwie so crazy, man kann ja jetzt ganz einfach im normalen ClearWeb irgendwie Drogen bestellen und hier gibt es irgendwie Bewertungssysteme mit Sternchen und FAQs und Warenkorb und dann alles mit Bitcoins und so weiter natürlich. Und wir dachten so, okay, was ist denn da los und so. Und dann war damals schon interessant, brummte in unserem Kopf irgendwie, okay, was steckt denn dahinter? Und dann ebbte das wieder ab und irgendwann haben sie ihn ja geschnappt. Und dann kam im Prinzip in der ganzen Strafverfolgung natürlich so diverse Artikel raus, auch eben über Motherboard. Das haben wir verfolgt und haben dann gemerkt, okay, interessant. Das ist also ein Einzelgänger gewesen, der irgendwie im Kinderzimmer angefangen hat, im großen Stil irgendwie Europa mit Drogen zu versorgen. Und da brummte sofort irgendwie das Interesse, okay, was ist für ein Typ, was ist seine Motivation, warum hat er das gemacht und so. Und haben dann uns tiefer mit auseinandergesetzt, selber auch angefangen zu recherchieren. Dann schnell gemerkt auch, dass die Originalgeschichte jetzt 1:1, so Biopic-Style, nicht unser Ding ist. Und wir im Prinzip eigentlich die Prämisse dann genommen haben, um darauf, auf dieser Prämisse basierend, eine komplett eigenständige Serie zu entwickeln. Das Ganze haben wir dann in Pitchform zusammengebracht. rausgedampft, den Kern rausgearbeitet und das dann einfach mal ganz bold-move-mäßig einfach Netflix gepitcht. Also wir hatten vorher gar keinen Kontakt. Wir gehören halt nicht zu den etablierten großen Produktionsfirmen, die da ein- und ausgehen, sondern wir haben einfach dann irgendwie das Telefon in die Hand genommen und die da also oft angerufen, bis sie irgendwann rangegangen sind und dann ging es halt weiter. Also, und das war auch ein großer Vorteil, dass wir einen Partner hatten, die natürlich irgendwie sehr viel Innovation zugelassen haben und unsere Durchlässigkeit.
Was ich halt toll fand, war, dass ihr Lenny, also den besten Freund von der Hauptfigur Moritz, der sitzt ja im Rollstuhl und in deutschen Serien sieht man Menschen mit Behinderung ja eher selten in so tragenden Rollen. War das ein Input, der von Netflix kam, die ja in letzter Zeit viele Charaktere mit Behinderungen in Serien untergebracht haben? Oder wie kam das dazu?
Das war ehrlich gesagt auch ein Vorschlag auch von Lars Montag, der selber im privaten Umfeld einen Freund hat, der in so einer ähnlichen, vergleichbaren Krankheit eben leidet. Und das passte für uns direkt. Ne? Und wir haben das auch nie gesehen, als dass es jetzt eine besonders Klischee-Vorstellung ist vom Computer-Nerd, dass er auch im Rollstuhl sitzt. Aber das war eben eine Inspiration und eine Idee, die uns einfach relativ schnell gefallen hat. Aber es kam jetzt auch nicht von Netflix, das war jetzt kein Wunsch von denen.
Gab es denn überhaupt Input? Also ich habe gelesen, dass ihr so ein Pilotbuch und sozusagen eine Bibel zusammen verfasst habt. Was ist denn das und wozu brauchtet ihr das?
Wenn man jetzt in Geschichten entwickeln geht, dass man sich hinsetzt und einfach anfängt, ein Drehbuch zu schreiben. Sondern der Weg dahin ist natürlich, man überlegt sich die Welt, man überlegt sich dann vor allem natürlich, okay, wessen Geschichte erzählen wir eigentlich und wer ist diese Person und was hat der für ein Umfeld und versucht, diese Figuren in der Tiefe zu verstehen. Und erst wenn man halt dann sagt, okay, diese Figur ist jetzt jemand, die lebt schon, dann fängt man halt eben an, diesen Plot-Teil, also das sozusagen, das passiert, das passiert, das passiert, den im Prinzip dann so drauf zu stülpen, aber immer so, dass natürlich der emotionale Teil einer Figur diese Geschichte vorantreibt und weniger jetzt extrinsische Momente im Prinzip auf einmal die Person herausfordern. Natürlich gibt es diese Sachen auch, aber und das war eben eine Arbeitsweise, wo wir sehr intensiv mit Netflix zusammengearbeitet haben. Es war wirklich ganz spannend, weil wir da immer automatisch so, wie unser Kopf eben funktioniert hat, so die plottigen Elemente, die waren immer irgendwie klar und dann wollten wir dann daran unsere Figuren anpassen und das war sehr spannend, dass wir im Prinzip wirklich sehr viel Zeit in diese Figurenentwicklung gesteckt haben, bevor wir dann überhaupt darüber nachgedacht haben, wie viele Folgen sind das eigentlich und wie lange ist eine Folge? Also das war ganz toll, dass natürlich Netflix eben nicht so standardisierte Formatlängen hat, sondern eben auch, ob es jetzt 8 Folgen sind oder 6 oder 45, 40 oder 25, da ist man, man hat so eine Richtlänge, die man sich dann erarbeitet, aber da ist man nicht jetzt irgendwie von vornherein, so wie jetzt im deutschen Fernsehen, im linearen Klassischen, so eingeeicht in so ein Sendeformat. Da ist man freier und deswegen bedingt sich dann im Prinzip anhand der Figuren im Prinzip dann auch die Story. Genau, und das war da eben auch ein starker Input von Netflix eben. Wir waren zu Beginn eben an der amerikanischen LA-Unit stark angedockt und haben mit denen sehr intensiv eben Story-Development betrieben. Und natürlich müssen wir dann immer, haben uns den ganzen Kram ausgedacht und entwickelt, aufgeschrieben und dann immer wieder in stundenlangen Videokonferenzen halt dann irgendwie uns da synchronisiert und Input gekriegt. Und es ist natürlich immer praktisch, also ein Projekt, wo man im Endeffekt auf eine globale Zuschauerschaft auch zusteuert, dass man halt eben auch Leute hat, die aus einer anderen Lebensrealität kommen, auch wenn die amerikanische dann doch sehr ähnlich ist zu unserer, aber die dann trotzdem mit ihrem Blick darauf schauen und uns Feedback geben und wir merken, okay, interessant, das kennen die so gar nicht dort. Und das, ne, also.
Das ist schwierig für euch bei dem Thema, sowohl das Publikum über 30 als auch so die sagenumwobene Generation Z mitzunehmen, von der in der Serie ja wiederum auch permanent die Rede ist.
Ja, wir sagen immer, we want to entertain the kids and scare the parents. Ich sag mal, wir zielen schon auf eine sehr junge Zielgruppe und wenn man jetzt so bei unseren Eltern das Ganze mal testet, irgendwie so an einem Wochenende, dann merkt man so, okay, das ist dann einfach weit entfernt von deren Lebensrealität. Das ist auch so ein interessantes Ding, weil einfach die jetzige Generation und diese Generation Z, an der wir uns sozusagen abarbeiten, im Sublayer der Story, dass die natürlich einfach auch echt in einer ganz anderen Welt groß wird mit dem Wissen der Menschheit in der Hosentasche, im Smartphone, als jetzt irgendwie die ältere Generation. Und dass da eine große Lücke irgendwie zwischen diesen Generationen existiert. Das sieht man ja auch immer in diesen ganzen Artikel 13-Demos und so, wie diese Welt wahrgenommen wird, wenn dann irgendwie die alten Juristen die Gesetze machen, mit denen die Jungen klarkommen müssen und so. Also dieser Split ist definitiv da und wir zielen schon auf die jungen Leute und war jetzt nie so, dass wir sagen müssen, wir müssen jetzt aber unbedingt jetzt die Alten alle auch mitnehmen.
Ich finde, in der zweiten Folge, da gibt es eine Stelle, wo das ziemlich offensichtlich wird, dass ihr euch da schon einige Gedanken gemacht habt. Nämlich als Jonathan Frakes, der da auftaucht, der das Darknet dann erklärt.
Hallo, mein Name ist Jonathan Frakes. und ich erzähle Ihnen etwas über das Darknet.
Wie seid ihr auf diese Idee gekommen und vor allen Dingen, mit welchem Argument habt ihr ihn dann überzeugt?
Ja, das ist eine sehr lange, komplexe Geschichte. Während dem Dreh, also wir hatten immer gedacht, okay, wir brauchen eben einen Cameo, der uns das Darknet erklärt. Und wir hatten da verschiedene Ideen. Da gab es unter anderem auch Windsurf, der sozusagen der Erfinder des Internets, und hatten verschiedene Namen auf dem Tisch und haben nur Absagen kassiert und so weiter. Und Jonathan Frakes landete halt eben auch auf dieser Liste als eben so, ne, Star Trek und Beyond Belief und eben so dieses, so eine Popkulturfigur, die irgendwie so, die man halt so kennt und die man aber eher aus der Trash-Welt irgendwie so kennt. Und das landete auf der Liste und auf einmal plöppte dann wirklich so ein Interesse von ihm auf. Naja, und dann wurde es halt kompliziert, das alles hinzubekommen. Wir mussten dann kurz vor Weihnachten eben noch in Los Angeles eine kleine Drehunit auf die Beine stellen, die das dann halt produziert. Und das dann hinzukriegen, war echt ein spannender Ding. Aber ist natürlich auch eine geniale Idee, jemanden zu nehmen, den die jungen Kids halt irgendwie kennen aus dem deutschen Trash-Fernsehen. Gleichzeitig aber auch jemand, der mit der Selbstironie einfach komplett umgehen kann. Und der hat das einfach super abgeliefert einfach. Also wir sind da wirklich auch sehr, sehr happy drum. Also und Beyond Belief sozusagen als Referent passt so großartig zu dieser Mystery ins Dunkle führen, Tor, Darknet. Das ist wirklich aber auch wie oft manchmal so Zufälle, die so dann so zusammenkommen und man dann, also wir haben natürlich diese ganze Sequenz, als dann Jonathan Frakes zugesagt hat, komplett umgeschrieben, ne, auf ihn.
In letzter Zeit fällt mir öfter auf, dass in Serien sehr viel erklärt wird. Zum Beispiel in der fantastischen Serie The Good Fight. Da werden 4chan, Doxing, Micro-Targeting bei Facebook und sowas erklärt in kleinen Erklärsongs. Falls ihr jetzt auch nicht wisst, was das ist, dann empfehle ich euch den Podcast Hier nur privat vom Bayerischen Rundfunk. Die geben da so ein bisschen Netznachhilfe. Auf jeden Fall, bei How to Sell Drugs Online Fast gibt es auch sehr viele Erklärbits.
Methylendioxy-N-Methylamphetamin oder kurz MDMA ist der psychoaktive Hauptwirkstoff der Partydroge Ecstasy.
Ist die Welt gerade so komplex, dass man auch in Serien Wissen vermitteln muss?
Also wir hatten großen Spaß an diesen Formen, komplexe Zusammenhänge unterhaltsam und verständlich darzustellen, sodass man eben dann auch besser weiß, wo die Figur so gerade hinstellt oder wo die Figur gerade da ist. Und wir selber haben im Prinzip eine Vergangenheit, wo wir uns sehr sozusagen connected fühlen zu einer Nerdkultur und uns selber so ein bisschen so sehen. Und da ist natürlich die Herausforderung, wenn man im Prinzip aus dieser Perspektive heraus so eine Geschichte erzählt von so zwei Typen, die so sind, dann muss das irgendwie eine Rolle spielen. Das Ziel war eben, diese Zusammenhänge gut in die Serie reinzukriegen, sodass sie auch unterhaltsam sind. Es gibt so eine Inspiration, eine formelle, die wir großartig finden, ist eben The Big Short, im Prinzip dieser Film über den Börsencrash. Und da ist ja auch so, ne, was ist überhaupt ein Bond-Shortening? Was ist das eigentlich? Ne? Und dann hast du da auch so Momente, wo das, okay, das ist jetzt für den Zuschauer so kompliziert, man muss es einmal kurz einordnen. Und das war so einer der Inspirationsquellen, plus halt irgendwie auch auch unsere Arbeit, die wir sonst so gemacht haben, dass es halt total Spaß macht, natürlich manchmal ganz kurz so innerhalb von 30 Sekunden wie so ein Werbespot einen komplexen Zusammenhang mal kurz runterzubrechen. So, ne? Und dadurch entstand halt eben so eine Frakes-Nummer oder auch so eine Geschichte, wo irgendwas programmiert wird. Und das wollten wir auch alles versuchen, sehr authentisch zu machen, weil uns war daran gelegen, dass natürlich die Zielgruppe jetzt nicht denkt, ah, guck mal, da haben sich jetzt hier beim Tatort irgendwie die Leute irgendwie, die sich halt irgendwie dann Instagram und sonst was vorstellen, irgendwie so komische, weirde Fake-User-Interfaces zusammen gefotoshoppt und dann ist das halt alles so, wie halt so Computerbildschirme in Serien aussehen, so katastrophal, unecht.
Habt ihr euch da eigentlich beraten lassen, weil es ja tatsächlich so wirkt, als ob ihr das extrem ernst nehmt und euch sehr gut damit auskennt, also mit diesem ganzen Social Media Zeug, der einem da entgegenfliegt in der Serie.
Genau, Social Media Zeug, also wir sind halt eine Firma, wo das Durchschnittsalter irgendwie, ich glaube, gerade mal 30 ist. Das heißt, wir haben ständig irgendwie so eine gewisse Nerd-Fraktion hinter unseren Rücken, die halt irgendwie das Ganze kontrolliert. Und für diese ganzen Social-Media-Teile, das ist ja eben eine Sache, die wir aus anderen Projekten total intensiv natürlich irgendwie mitnehmen und selber irgendwo auch das die ganze Zeit reflektieren, diese Welt, wie funktioniert die, was ist eigentlich Facebook und Cambridge Analytica und was ist der gesellschaftliche Impact von diesen ganzen Sachen, das interessiert uns natürlich wahnsinnig und das reflektieren wir auch die ganze Zeit. Deswegen konnten wir das gut damit reinbauen. da immer ganz klar, auch der Authentizitätsgrad war einfach von unserem Anspruch her hoch, weil wir es einfach hassen, wenn halt in irgendeiner Serie auf einmal dann irgendwie so sowas vorkommt und man denkt immer so, oh Gott, Leute, warum macht ihr es nicht einfach cooler? Und auf dieser ganzen Programmierebene haben wir auch im Prinzip uns beraten lassen und so eine kleine Unit gegründet, die diese Sachen einfach immer so ein bisschen prüft, guckt, wie authentisch ist es und passt das im Prinzip zur Story. Ne? So. Und aber der Anspruch war natürlich jetzt nicht da, das zu vordergründig zu machen, sodass es die ganze Zeit ablenkt von der eigentlichen Story.
Mhm. Was würdest du jetzt empfehlen für alle Leute, die nach den 6 Folgen sehr schnell auf dem Trockenen stehen? Was gucken die danach weiter?
Oh Gott, keine Ahnung. Wir hoffen natürlich, dass sie sollen auf jeden Fall allen ihren Freunden erzählen, dass sie das auch noch gucken sollen, weil dann wachsen die Chancen, dass wir nächstes Jahr vielleicht sogar eine nächste Staffel machen können. Aber gut, was können wir gucken? Also ich meine, klar, ich glaube, Stranger Things kommt auch bald. Black Mirror ist natürlich immer großartig, kommt jetzt auch. Ach Gott, ja, also wir versuchen natürlich so schnell es geht nachzuliefern.
Ich wünsche euch sehr viel Erfolg mit eurer Serie. Ich hoffe, dass es eine zweite Staffel gibt, weil ich sehr gerne wissen will, was mit Moritz passiert. Vielen Dank, Matthias, und schöne Grüße nach Köln.
Ja, vielen, vielen Dank und genau.
Beim nächsten Mal gibt's hier bei Skip Intro von mir wieder eine Kurzkritik zu einer neuen Fantasy-Serie, auf die sich eingefleischte American Gods-Fans wahrscheinlich schon monatelang freuen. Es gibt wieder eine neue Serienadaption von Kultautor Neil Gaiman, Good Omens bei Amazon Prime. Ihr könnt mir übrigens helfen, noch mehr Menschen mit Skip Intro zu erreichen. Und das ganz leicht mit einer Bewertung. Wenn euch Skip Intro also gefällt, lasst uns doch ein Abo und eine Bewertung da. Fortsetzung folgt. Redaktion Katja Engelhardt und Florian Meyer-Havranek. Produktion Johanna Gutzig. Sounddesign Lorenz Schuster und Enno Rangnick.
Skip Intro. Der Serienpodcast von Puls. Jede Woche neue Serientipps.
Auf deinpuls.de/skipintro. Puls.